Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Mit Miriam C. Herzlich willkommen zu einer Sondersendung heute zum Schulstart. In Berlin sind heute die Sommerferien endgültig zu Ende gegangen. Und vor ein paar Stunden, ja, da wurden bestimmt die Schnellhefter, die College-Blöcke in die Rucksäcke gepackt. Und vielleicht wurden ja auch schon ein paar erste Klassensätze an Schullektüren bestellt. Auf die wollen wir in den nächsten zwei Tagen hier in der Lesart schauen. Heute mit zwei Gästen, deren Romane selbst zur Schullektüre geworden sind. Die Autorin und Übersetzerin Katharina Hacker ist im Studio. Hallo, Frau Hacker, schön, dass
Sie da sind. Guten
Morgen. Und der Autor und Kabarettist Buff Bjerg ist auch da. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo, Frau T.
Um 10.05 Uhr, ich muss sagen, ich weiß es noch ganz genau, war bei mir in der Schule immer die dritte Stunde vorbei. Es hat geklingelt zur Pause. Und dieses Gefühl möchte ich für uns jetzt so ein bisschen kreieren. Deswegen habe ich Ihnen eine Brotdose mitgebracht. Schauen Sie mal.
Zwei sogar, wie wunderbar.
Ach, das ist ja nett. Vielen Dank.
Sogar mit Logo vom Kakadu, unserem
Toll.
Kinderprogramm drauf.
Super.
Und Sie dürfen sie gerne mal aufmachen. Ist natürlich auch was drin. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen die pragmatische. Ich bin die pragmatische Version gefahren. Ich weiß, es gibt schon ganz exquisite Brotdosen. Aber ich habe.
Ich sag's mal, Kinderriegel ist auch dabei und Karotten, um das Ganze gesund abzurunden.
Und ein Käsevollkornbrot. Ich finde es völlig okay.
Ich sehe schon, Sie sind begeistert. Das erleichtert mich ein bisschen. Sie werden sie nicht gleich im Mülleimer entsorgen.
Nein,
das soll ja auch
will.
Manchmal mit Pausenbroten passieren. Schulzeit, Schullektüre. Katharina Hacker, was verbinden Sie denn damit?
Ehrlich gesagt, immer noch das rabenschwarze Gewissen, dass ich zwar über die Blechtrommel Abitur geschrieben habe, aber sie bis heute nicht zu Ende gelesen habe.
Wahnsinn, auch nie wieder angeschaut aus schlechtem Gewissen.
Das nicht aus schlechtem Gewissen, sondern dann aus so einer Scheu heraus wahrscheinlich. Und es gibt Sachen drin, die ich erinnere und großartig finde. Also natürlich der Zwiebelkeller, ganz unfassbar großartig. Aber irgendwie dann nie zu Ende gelesen.
Und jetzt begegnen Ihnen Schullektüren wahrscheinlich als Mutter wieder, so die Schullektüren Ihrer Kinder. Was sagen die so?
Was die Kinder zu den Schullektüren sagen, die zu meiner Erleichterung, so aus der Perspektive der Schriftstellerin, sind die sehr unwillig, wenn sie es nicht gut geschrieben finden.
Mhm.
Und das freut mich natürlich. Dann denke ich, ach, also nicht, weil ich dann denke, ich habe pädagogisch irgendwas getan, sondern weil ich denke, wenn ich mich selber so abmühe, gut zu schreiben, dann lohnt sich das.
Mhm. Buff Bjerg, Schullektüren, Ihre Erinnerung?
Sehr durchwachsen. Ich habe auch im Deutschleistungskurs mussten wir den Faust, beide Teile lesen.
Beide Teile, das ist eher ungewöhnlich, glaube ich.
Es war Abitur in Baden-Württemberg.
Ja.
Und das fand ich total grässlich. Also vor allem der zweite Teil ist natürlich völlige Zumutung. Und der erste, ja, geht so. Ich musste aber zum Beispiel auch den Untertan lesen von Heinrich Mann. Das fand ich, das habe ich widerwillig angefangen und fand es dann total klasse. Und ist bis heute sozusagen mein Basiswissen über das Deutsche Kaiserreich. und von daher war das toll. Blechtrommel, das ist lustig, weil die Blechtrommel ist so, zum Beispiel so ein Schinken, den habe ich freiwillig gelesen mit 13 oder 14.
Ah, ja.
Und dann kam der Film in die Kinos, der war ab 16 und dann durfte ich nicht in den Film. Dann war ich an der Kinokasse und wurde weggeschickt, weil ich auch nicht aussah wie 16. Das hat mich total geärgert.
Also Erweckungserlebnisse, aber auch Qualen. Vielleicht ein bisschen beruhigend, falls uns jetzt SchülerInnen oder LehrerInnen zuhören. Eine Autorin und ein Autor sagen, sie haben in der Schule auch nicht alles gern gelesen und aus ihnen sind trotzdem noch Personen geworden, die jetzt selbst Schullektüre schreiben. Die Autorin Katharina Hacker und der Schriftsteller Buff Bjerg sind zu Gast. Wer in diesem Schuljahr das Abitur in Baden-Württemberg ablegt, für den steht Katharina Hackers Roman Die Habenichtse auf dem Lehrplan. Und zwar als sogenannte Pflichtlektüre. Ich muss sagen, ich finde das toll, so ein vielschichtiges, so ein aktuelles Buch wird in der Schule gelesen, Frau Hacker. Aber was haben Sie denn gedacht, als Sie gehört haben, das erste Mal, mein Roman wird Schullektüre?
Na, bei dem Wort Pflicht wird einem natürlich so ein bisschen mulmig, weil man als Autorin ja immer hofft, dass die Leute das freiwillig lesen und doch mit einer gewissen, sogar bei meinen Büchern, mit einer gewissen Vergnüglichkeit. Aber die erste Reaktion war natürlich Freude, weil das Buch ist 17 Jahre alt. Das ist ja so alt wie meine Tochter, deswegen weiß ich das immer sehr genau. Und wie schön, man hat sich so wahnsinnig viel Mühe und Arbeit gemacht und es wird benutzt. Da bin ich immer glücklich, egal was mit den Büchern gemacht wird.
2006 sind die Habenichtse erschienen und sie erzählen da drin, ja, aus der Perspektive von Menschen aus ganz unterschiedlichen Milieus, diese markante Zeitspanne zwischen den Anschlägen vom 11. September und dann Beginn des Irakkriegs. Es gibt ein erfolgreiches junges Ehepaar da drin, das zieht von Berlin nach London. Neben zwei verwahrloste Geschwister, die werden von ihren Eltern misshandelt. Auch ein gut aussehender Drogenspieler spielt im Roman eine Rolle. Sie haben für das Buch den Deutschen Buchpreis gewonnen. Jetzt also ist der Roman auch auf den Lehrplänen. Wie läuft sowas dann ganz genau ab? Ruft einen dann das Bildungsministerium an und sagt übrigens, Frau Hacker, Sie sind jetzt Schullektüre. Haben Sie noch eine Anmerkung dazu? Herzlichen Glückwunsch.
Schöne Vorstellung. Nein, in dem Fall ein ganz wunderbarer Lehrer aus Baden-Württemberg, René Gurczyk, der das sich ausgeguckt hat und das durchgesetzt hat. Damit hatte ich gar nichts zu tun. Er ist dann, was ich auch unglaublich reizend fand, mit einem Kollegen nach Brandenburg gekommen, wo ich den Sommer immer verbringe oder meine halbe Lebenszeit verbringe. Und dann haben wir ein paar Stunden über das Buch geredet. Ich habe aber ehrlich gesagt bei solchen Sachen, wenn irgendwas von mir benutzt wird, habe ich nie das Bedürfnis, mich irgendwie einzumischen. Mhm. Ich finde, dann sollen die Leute das um Gottes Willen machen, wie sie es für gut halten. Nur manchmal, wenn es Interpretationen gibt, die mich bekümmern, weil ich sie für, ehrlich gesagt, verlogen halte, dann habe ich immer das Bedürfnis, doch laut rumzuheulen und einzugreifen. Und
melden Sie sich dann mal bei jemandem?
Nee, meistens nicht.
Machen Sie weil dann eher am Küchentisch rumheulen?
So still vor mich hin, also eventuell in der Familie, aber sonst halte ich da auch eher den Mund. Da merke ich aber eine ganz große Empfindlichkeit, das muss man dann ja auch zugeben, auch sich selber gegenüber. Und zwar eine, die nicht mit Eitelkeit zu tun hat, sondern mit einem Gefühl von Wahrheit.
Und missverstanden werden dann vielleicht oder das?
Ja, da kränkt mich nicht, dass ich missverstanden werde, das ist mir, glaube ich, nicht so wichtig. Oder das ist dann nicht weiter interessant, aber wenn ich das Gefühl habe, eine Interpretation deckt eine gesellschaftliche Verlogenheit auf, das ist der Punkt, der mich fasziniert und dann eben auch bekümmert.
Hätten Sie denn im Nachhinein jetzt, wenn Sie vorher gewusst hätten, der Roman wird Schullektüre, irgendwas anders gemacht, vielleicht ein bisschen weniger häusliche Gewalt, vielleicht kein totes Tier im Roman?
Die Katze, ja, die Katze wird mir übel genommen. Dabei habe ich sogar
eine Katze stirbt, muss man vielleicht sagen.
Ja, eine Katze stirbt auf unerfreuliche Weise, aber das ist natürlich irgendwie, jetzt böse gesagt, eher der Kollateralschaden in diesem Buch. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich was anderes gemacht hätte, weil ich mir so, wie bei jedem Buch, man gibt sich ja so unendlich viel Mühe. Also ich finde schon, man gibt einfach sein Bestes, was man in dem Moment, alles, was man hat in dem Moment, gibt man. Und bei mir war einfach so auch klar die Grenze dessen erreicht, was ich intellektuell und psychisch aushalte.
Bofiak, Sie haben jetzt schon ein bisschen immer wieder genickt, als Katharina Hacker erzählt hat. Kriegen Sie eigentlich mal irgendwelche Aufgaben zu Gesicht, die zu Ihrem Roman Auerhaus im Unterricht bei Prüfungen, vielleicht sogar beim Abitur, gestellt werden?
Nein.
Und Sie sind ganz froh drum.
Ich bin ganz froh drum, ja. Ich kriege gelegentlich Mails von SchülerInnen, die mich bestimmte Sachen fragen. Je nachdem, wie die Mail formuliert ist und worum es da genau drin geht, antworte ich auch freundlich oder kurz angebunden. Also Sachen, die sich einfach mit zwei Klicks googeln lassen, da schreibe ich dann als Antwort, guck mal oder gucken Sie mal, je nachdem. Das sind Sachen, die können Sie ohne weiteres bei Wikipedia nachlesen oder das ist der zweite Treffer bei Google. Machen Sie sich doch bitte die Mühe, bevor Sie mich fragen. Aber manche Sachen sind auch spezieller und da gebe ich dann auch, so wenn ich die Zeit habe, auch gerne auch ausführlich Antwort. Aber was jetzt in den Lehrmaterialien steht, da mache ich einen großen Bogen drumherum.
Ich habe sie mir angeschaut. Ich konfrontiere sie später nochmal mit ein paar Sachen, aber ich muss sagen, sie müssen sich, glaube ich, gar keine Sorgen machen. Also ich war da teilweise wirklich, wirklich begeistert. Ich würde sagen, bei Wurfjak, bei Ihnen, mich würde eigentlich am meisten interessieren, ob schon mal diese Aufgabe gestellt wurde, genau aus der Deutsch-Abi-Szene, die Sie ja auch beschreiben in Ihrem Roman Auerhaus. Das ist wirklich eine urkomische Szene, urkomisch todtraurig, wäre eigentlich auch das ganze Buch. Der Erzähler Höppner, der hat nämlich überhaupt keinen Plan da von seinem Deutsch-Abi, was er da machen soll. Man muss sagen, er hatte aber auch wirklich in diesem Jahr vor seinem Abitur ja auch andere Sorgen. Sein Freund Frieder, der hat versucht, sich umzubringen, und deshalb ist also Höppner mit ihm in eine WG gezogen, zusammen mit zwei anderen Freundinnen ins Auerhaus. Sie sparen auch nicht an existenziellen Themen. Suizid, Depression, Drogen kommen im Auerhaus vor. Haben Sie an ein jugendliches Publikum oder an ein junges Publikum gedacht beim Schreiben von diesem Buch?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch, als ich es geschrieben habe, natürlich nicht im Entferntesten damit gerechnet, dass es jemals Schullektüre werden würde. Es steht ja auch der, ich habe irgendwie aus reiner Bosheit den Frieder den Satz sagen lassen, Literatur ist das Papier, mit dem sich jedes Arschloch putzt. Und da dachte ich ganz im Hinterkopf, wenn das jemals Schullektüre wird, dann ist es toll, wenn du für eine Klassenarbeit diesen Satz parat hast.
Und vielleicht analysieren soll, war meine Idee, wenn ich Deutschlehrerin wäre, ja, das wäre doch ein super. Ja. Analysieren Sie das, den Literaturbegriff in diesem Satz. Das
genau,
würde ich, glaube ich, machen. Ja. Ja. Sie sind auch an Schulen mit dem Roman Wurfjak.
Ja, ja. Immer wieder mal, die letzten Jahre vor Corona auch öfter. Und das ist immer sehr schön, wenn ich das einrichten kann. Also es ist halt so, dass ich natürlich jetzt nicht für eine Lesung, für die es kaum Honorar gibt, irgendwie zwei Tage nach Bayern fahre oder so von Berlin. Aber oft lässt sich das dann verbinden mit anderen Lesungen. Und dann bin ich gern an Schulen und lese da vor. Vorausgesetzt, die SchülerInnen haben das Buch tatsächlich gelesen oder ein relevanter Teil. Also manchmal habe ich auch schon vor Klassen gelesen, wo ich weiß nicht, was die Lehrerinnen sich da dachten, mich einzuladen, weil das Buch überhaupt nicht Thema war. Und dann ist es sehr zäh und sehr unruhig und sehr blöd. Aber wenn auch nur 10% derer, die da vor mir sitzen, sich für das Buch interessieren und von denen vielleicht noch sich die Hälfte für das Buch begeistert, dann sind da schon ganz tolle Gespräche entstanden. Also wo ich dann auch merke, wofür sich so, sagen wir mal, 15- bis 18-Jährige interessieren und was ihnen unter den Nägeln brennt.
Und was für Fragen kommen dann am häufigsten an Sie?
Na, oft ist es so, in der großen Runde ist es oft so ganz allgemein, wie lange haben sie dran geschrieben, die Jungs fragen dann oft, wie viel verdient man denn damit und so. Aber es gibt dann auch immer wieder so Situationen nebenbei oder hinterher, wenn ich signiere, dass ich ins Gespräch mit Einzelnen komme, die mich dann Sachen fragen, die sich vor der Klasse nicht getraut haben. Und da bin ich immer hin und weg, also da geht mir das Herz auf. Also sei es, dass sie von einem eigenen Suizidversuch erzählen, sei es, dass ein Junge mich drauf anspricht und dann sagen, wie sehr ihnen das Buch geholfen hat, was natürlich für mich fantastisch ist, sowas zu hören. Und dann gibt's aber auch, ich habe einmal erlebt, dass ein junger Mann dann ankam und sagte, das mit der Vera, dass die was mit zwei Typen gleichzeitig hat, das habe ich schon so richtig gelesen, ne? Und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen und er fand das ganz empörend, dass sie so untreu ist. Und gleichzeitig war klar, er findet eigentlich auch, dass diese Vorstellung von Monogamie nicht mehr so oder überhaupt nicht so richtig hinhaut. Und sieht das da beschrieben und kann es aber noch nicht so richtig zugeben. So. Und das fand ich sehr bewegend. Also das ist mir bis heute ins Gedächtnis geblieben.
Frau Hacker, Sie haben mir erzählt, es fängt jetzt bei Ihnen gerade erst so ein bisschen an mit diesen Schulbesuchen. Ihr Roman ist also neu, diese sogenannte Pflichtlektüre. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Ihnen auch Rückfragen zu so romantischen oder sexuellen Verhältnissen in den Habenichtsen gibt. Oder welche Fragen erwarten Sie dann von den Schülern? Haben Sie sich darüber schon Gedanken gemacht?
Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Der Roman ist ja auch relativ dick, ne? Also da kann man ja unendlich viel Also man kann über diesen Drogendealer reden, der eigentlich eine romantische Figur ist und dann ein sehnsüchtiger und suchender Mensch, also eine sehr positive Figur in dem Buch. Dann gibt's ja noch ein ganzes Eck von jüdischen Themen. Mhm. Es geht um Restitution und der so ein bisschen meine Lieblingsfigur ist der Rechtsanwalt Bentham, weil es einfach der einzige ist, den ich nach einem geliebten Menschen geschrieben habe, also wo ich wirklich versucht habe, jemanden abzubilden, den ich als Kind, der ist dann gestorben, sehr verehrt habe. Da ist so ein großes Spektrum. Ich hatte vor sehr vielen Jahren eine Lesung aus dem Bademeister, meinem ersten Roman, und zwar vor einer Klasse von Berufsschülern, die, ich weiß nicht mehr, hieß es, Schwimmmeister werden wollten, sollten. Und ich kam da an und sah diesen Haufen von jungen Männern in schwarzen Lederjacken und dachte echt, oh Gott, nee, das wird, also gar nicht. Hatte einfach Angst vor denen. Dachte, was sollen die Armen denn mit dem Bademeister? Und das war auch, wie sie es beschrieben haben, die hatten vielleicht nicht so viel davon gelesen, aber wie die reagiert haben und was die gesagt haben, das Geschenk ist, man kriegt ja was von deren Wachheit. Und deren Lebendigkeit, die ja ganz anders ist als unsere, behaupte ich jetzt mal, oder? Also weil wir halt so viel älter sind, ne? Und das finde ich schon, das finde ich einfach toll, ein großes Privileg.
Katharina Hacker und Wurf Bjerg sind zu Gast. Faust, Tonio Kröger oder Medea, was war's bei Ihnen? Wir sprechen in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur über Schullektüren und wir haben Sie auch auf Instagram gefragt, durch welches Buch haben Sie sich gequält? Und ich habe mal durchgezählt, absolute Spitzenreiterin ist da leider Theodor von Fontanes, Effi Briest. Das hat die meisten unserer HörerInnen gequält. Können Sie das nachvollziehen, Frau Hacker?
Wir haben es gelesen, mussten es lesen. Nee, hat mich nicht gequält. Wir haben auch einen Film gesehen, mindestens einen. Da gibt es ja mehrere. Und ich bin wirklich Fontane-Fan. Also lange, lange Jahre habe ich jedes Jahr einmal den Stechlin gelesen, dann den habe ich erst viel später gelesen. Und auch nochmal Effi Briest. Und es gibt ja diese Bücher, die so in einem drin sind. Das ist tatsächlich eins von den Büchern, die in mir drin sind, vor allem wegen des Satzes von Effi. Er war so ungefähr zitiert. Er war so gut, wie jemand sein kann, der die rechte Liebe nicht kennt. Oder hat, weiß ich nicht mehr. Und das ist was ich immer mal wieder denke, wenn ich ratlos vor einem anderen Menschen stehe und das Gefühl, das liegt daran.
Also wenn Sie dann bald mit Ihren Habenichtsen in die Schulklassen gehen, vielleicht können Sie dann auch einen kleinen Exkurs zu Effi Briest machen und sicher gehen, dass nicht die nächste Generation an SchülerInnen auch das schlimmste Buch ihrer Schulzeit Effi Briest findet. Dicht gefolgt war die übrigens von Goethes Werther. So ein Gejammer, hat eine Hörerin auf Instagram geschrieben. Wurf Bjerg, können Sie das verstehen? Geht es Ihnen auch so mit Werther?
Der Höppner in Auerhaus lässt sich ja über Werther aus und Höppner ist ja quasi mein alter Ego. Und was der über den Werther sagt, das empfand ich damals auch so. Ich hab's nicht gecheckt, aber das ist halt auch, also dieses mit den Ständen und dann ist da die Frau, an die er nicht rankommt und dann schreibt er das seinem Freund und dann ist die Frau aber irgendwie vergeben und dann kommen irgendwelche Konventionen noch dazu und dann, also dieses ganze Kuddelmuddel, er weiß, dass sie vergeben ist und lässt trotzdem nicht von ihr wie soll ich sagen, steigert sich da trotzdem rein. Und so. Das fand ich alles wahnsinnig kindisch und unerwachsen. Also auch mit 16, 17 schon. Und ich fand das richtig saudumm. Blenzdorf fand ich ganz klasse. Also die Leiden des Jungen Weh, die neuen Leiden des Jungen Weh, das fand ich ganz toll. Da hatte ich auch viel, viel mehr, also viel, einen viel direkteren Zugang, obwohl es in der DDR spielt, was natürlich sehr, sehr weit weg war. Aber das war für mich nicht so das Entscheidende.
Das Lesen ist ja dann das eine. Man muss dieses Buch durchlesen, kann ja bei ein paar Seiten auch schon mal ein bisschen dauern. Aber dann muss man ja in der Schule auch immer diese Aufgaben dazu lösen, Aufsätze dazu schreiben. Und ich habe mir ein paar Unterrichtsmaterialien und Aufgabenstellungen zu Ihren Romanen, Katharina Hacker und Wurf Bjerg, angeschaut. Und Frau Hacker, bei Ihnen zum Beispiel, ich muss sagen, ich habe tolle Aufgaben gefunden. Meine Lieblingsaufgabe war, diskutieren Sie anhand geeigneter Textstellen, welche Bedeutung Katzen Katzen im Roman haben. Und das fand ich super. Es gibt tatsächlich eine Katze im Buch, die wird von manchen Figuren gefüttert, von manchen gequält. Und darüber eine Analyse schreiben. Sie gucken ein bisschen skeptisch. Sie finden die Aufgabe nicht so.
Na, ich stelle mir gerade vor, ich würde sie gestellt bekommen. Ich wäre total verzweifelt. Aber ich habe das Buch ja vor 17 Jahren geschrieben und seither auch nicht häufig gelesen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also meine, ja, alle Achtung für die Schüler, die diese Aufgabe bewältigen.
Und sie müssen das aus dem Buch raussuchen, nicht aus einem PDF, das man durchsuchen kann mit Suchbegriffen.
Vielleicht haben auch schon die SchülerInnen rausgefunden, dass man sich auch so ein E-Book kaufen kann und das durchsuchen, das weiß ich aber nicht. Aber vielleicht haben sie es ja auch alles angemerkt. Burfberg, bei Ihnen eine Aufgabenstellung, die mir sehr gut gefallen hat. Analysieren Sie die verschiedenen Bedeutungen der Axt im Roman. Und dann steht in Klammern, es handelt sich wahrscheinlich um zwei verschiedene Äxte, die im Roman vorkommen. Und tatsächlich ist oft eine nicht vorhandene Axt, habe ich gedacht, die ja auch Frieda rettet vor dem Suizid. Sein Vater sucht eine Axt, deswegen geht er nochmal in den Keller zu ihm. Ja, man könnte auch tolle Überleitungen machen zur Axt.
Steht da in der Fragestellung, es handelt sich um zwei verschiedene Äxte?
Wahrscheinlich um zwei verschiedene Äxte, ja.
Also eine imaginäre und eine reale. Oder zwei reale.
Oder zwei reale, die beide verloren gegangen sind.
Sind sie jetzt drei? Da weiß die Fragestellerin mehr als ich.
Also es ist eine Axt.
War bisher so gedacht. Vielleicht muss ich noch mal gucken, ob da irgendwelche Hinweise drauf sind. Das ist doch,
das ist ja auch eine kleine Spekulation. Es handelt sich wahrscheinlich um zwei verschiedene Äxte. Aber das Exklusivmaterial von Ihnen jetzt, es ist eine Axt. Die Königserläuterungen können überarbeitet werden.
Letztlich zählt natürlich das, was da geschrieben steht und nicht das, was ich glaube. Aber ich glaube, es ist eine Axt.
Was würden Sie denn grundsätzlich sagen? Was kann denn Literatur? Wir können es auch unabhängig von Ihren Romanen betrachten. Was kann Literatur im Allgemeinen in der Schule sein? Was kann das für SchülerInnen leisten? Was kann das vermitteln?
Ich dachte gerade noch mal wegen des Werthers. Also so eine spontane Antwort wäre jetzt wirklich wegen Werther Erkenntnis, weil in Werther habe ich viel später noch mal gelesen. Aber wie gut, dass wir jetzt drüber reden, weil ich hatte völlig vergessen, dass wir natürlich auch Werther gelesen haben und dann auch den Film zu den neuen Leiden des Jungen Weh gelesen haben. Wo es einen Exkurs über Jeans gibt, die man ab einem gewissen Alter nicht mehr tragen sollte, weil das sich einfach nicht gehört, mit 40 noch in eine Jeans zu steigen. Gut. Im Werther steht der Satz, auch wie aus dem Kopf zitiert, ach, wenn wir uns selbst fehlen, fehlt uns doch alles. Und das ist die kürzeste, genialste Zusammenfassung von Depressionen, die ich kenne, und von dem Unglück, was einen eben zerstört. Und wenn man, ich stelle mir vor, ich habe das damals nicht mitgekriegt, den Satz. Ich habe den gar nicht gelesen oder überlesen oder konnte ihn gar nicht wahrnehmen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte das gewusst mit 18. Also ich habe meinen 18. Geburtstag tatsächlich in der Psychiatrie verbracht, deswegen auch vielleicht die Blechtrommel nicht zu Ende gelesen. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre es mir vielleicht viel leichter gewesen, mit dieser Situation umzugehen, weil ich kapiert hätte, das Problem ist, dass ich nicht da bin. Das empfindet man, weiß es nicht. Der Satz sagt das so klar. Also wie großartig, wenn man lesen kann und dann solche Sätze findet, die einen wieder mit der Welt verbinden und in diesem manchmal ja so dumpfen, dusseligen Kopf Strukturen schaffen.
Also was Literatur sein kann in der Schule, Burfberg, was glauben Sie?
Ich bin gerade in Gedanken ganz weggetragen von diesem Satz aus dem jungen Werther, den ich nicht mehr in Erinnerung hatte, weil ich mich in letzter Zeit viel mit einem Aufsatz von Freud beschäftigt habe über Trauer und Melancholie, wo das fast so ähnlich drin steht, nur eben ein bisschen altertümlicher und ein bisschen.
Und das länger wahrscheinlich.
Es ist tatsächlich ein Satz, in der Trauer wird die Welt leer, aber in der Melancholie oder in der Depression wird das Ich selbst leer. So, und das ist ja im Prinzip genau das, was Plenzdorf dahin geschrieben hat.
Ich bin bei Goethe gewesen, nicht bei Plenzdorf.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Ah, okay, dann hat es Freude von mir daher. Müssen
Sie den Werther doch noch mal lesen, Burfberg? Vielleicht ist das doch nicht so schrecklich, wie Sie in Erinnerung haben.
Das ist ein geniales Buch.
Also na gut, ja.
Wir haben ihn fast schon überzeugt.
Ich sag mal ja, bis ich raus bin.
Die liebenswürdige WG aus dem Auerhaus von Buffbjerg, die hat schon einen festen Platz auf den deutschen Lehrplänen. Und in ein paar Tagen erscheint ein neuer Roman von Ihnen, Buffbjerg, der Vorweiner heißt der. Erzählt von einer Gesellschaft in der Zukunft, die muss nicht nur Extremwetterlagen, Überschwemmungen, riesige Flüchtlingsströme bewältigen in Resteuropa, so heißt dieses Land, von dem wir da lesen. Da hat man auch alle großen Gefühlsäußerungen aus dem Alltag verbannt und ganz besonders die Trauer um die Toten. Da kommen dann die titelgebenden Vorweiner ins Spiel. Was ist denn deren Aufgabe?
Die Vorweiner sind letztlich Geflüchtete aus den angrenzenden Gebieten, die nach Resteuropa reingelassen werden, um als eine Art wie so eine Art Diener oder Hausmitarbeiter mit Leuten zusammenzuleben, die sie nach ihrem Tod beweinen sollen. Also ältere Leute holen sich jüngere Männer ins Haus und versuchen da eine Bindung aufzubauen. Und deren einzige Aufgabe ist es, so lange bei diesem Menschen zu bleiben, der sie da oder die sie da ernährt und beherbergt, bis dieser Mensch gestorben ist, um dann bei der Trauerfeier besonders überzeugend zu weinen, sodass alle anderen mitgerissen werden.
Ja, ist tatsächlich fast so ein richtiger Sklavenhandel, der da um diese Vorweiner betrieben wird. Daran habe ich gedacht und mich gefragt, ich traue mich es fast nicht zu fragen, aber was um alles in der Welt hat sie denn inspiriert, Buffbjerg, zu dieser rassistischen, und es ist ja auch eine sehr klassistische Gesellschaft, ein Vorweiner muss man sich leisten können. Was hat sie dazu inspiriert? Ist es auch eine Satire auf unsere Gegenwart?
Ja, natürlich. Es ist, ich würde, wenn ich es ganz kurz fassen wollte, würde ich sagen, ein komischer Roman über die Trauer nach der Apokalypse. Was mich dazu inspiriert hat, natürlich es sind viele Gegenwartsbezüge da und vieles ist einfach überspitzt. Also diese Festung Europa ist dort ausgeschmückt und im Detail erzählt, wie sie zustande kommt und was sie anrichtet und welche Verwendung sie überhaupt nur noch hat für Leute von außerhalb.
Und trauern wir auch zu wenig?
Ach, das sind so globale Fragen, da möchte ich immer gar nicht so viel dazu sagen. Trauern wir zu wenig? Weiß ich nicht. Ich nicht.
Was denn jetzt ganz anders? Es ist ja ein Science-Fiction, ein Zukunftsroman. Was anders, den zu schreiben als zum Beispiel Auerhaus, der in den 80ern spielt?
Ja, sicher. Es war viel weniger in der eigenen Erinnerung Kram und viel mehr. Es war viel mehr Spiel. Also der Vorweiner ist ein vergleichsweise spielerisches Buch im Vergleich zu allen anderen, die ich bisher gemacht habe. Und wie gesagt, auch ein stellenweise sehr satirischer Roman. Und als ich irgendwann mal gemerkt habe, dass ich da ja richtig in die Vollen gehen kann, was die Komik angeht, hat es mir angefangen, Spaß zu machen.
Ihre Lieblingsstelle?
Oh, da erwischen Sie mich jetzt auf dem falschen Fuß. Meine Lieblingsstelle, ganz viele.
Meine zum Beispiel, es kommen auch tote Tiere vor, zum Beispiel ein Schwein. Mehr verrate ich nicht, aber das ist meine Lieblingsstelle.
Tatsächlich? Das ist aber abgefahren.
Würden Sie den Roman Buffbjerg in die Schule geben? Würden Sie den Schülern 14, 15 in der 8., 9., 10. Klasse geben?
War in dem Alter vielleicht noch nicht, aber ich weiß, dass ich ab der 10., 11. auf diese Art von auch eher fantastischer, überzeichneter, satirischer Literatur sehr abgefahren bin. Also Kurt Vonnegut wahnsinnig gern gelesen habe und auch Douglas Adams und so. Und von daher ist es für ältere SchülerInnen, ich glaube, denen kann das großen Spaß machen, das zu lesen.
Der Vorweiner erscheint im Klassenverlag am 31. August. Können sich also nicht nur DeutschlehrerInnen mal vormerken, der neue Roman von Buffbjerg. Er war einer der markantesten Gestalten in der legendären Untergrundszene der DDR, die sich in den 70ern und 80ern im Prenzlauer Berg versammelt hatte. Bert Papenfuß ist am Freitag im Alter von 87 Jahren in Berlin gestorben. Seine Gedichte waren ästhetischer Widerstand, nicht nur gegen seinen Vater, einen hochrangigen NVA-Offizier aus Mecklenburg. Auch nach der Wende blieb Papenfuß ein Fundamental in der Fundamentalopposition. Er wandte sich vor allem gegen die kapitalistischen Verhältnisse. Und doch stand bei ihm immer im Vordergrund das Spiel mit dem Wort und das Spiel mit der Sprache.
Ich war ein Spießgesell, mein Leben lang im Tross, gerieten Verbesserungen zu Verwurstungen, abgeknickt und durchgedreht mit Rohfett. Alle, selbst ihre Ausschließlichkeit, Fräulein Obermann, genasen der Tirana-Karalyse. Bescheid nicht einen noch aus, such dir eins deiner Beine aus und in deiner selbst Wilden reiß es dir aus, berappe dich deiner Standfestigkeit bis zum Letzten, latsche dich, Letschu, Lachen ist unsterblich und der letztlächerliche Tod ist schließlich nicht erblich.
So klang er in den 80ern, der Dichter Bert Papenfuß. Wir sind oft mit ihm in heftige Diskussionen geraten, so erinnert sich der Verbrecherverlag, wo er 2006 den Band Spannung, Leistung, Widerstand mit herausgab. Aber vor allem verdanken wir ihm viel. Gestern Abend hat sich hier bei uns im Programm auch der Autor Jan Faktor an seine Freundschaft, aber auch Momente der Entfremdung erinnert mit Bert Papenfuß. Und das Gespräch mit Jan Faktor können Sie nachhören auf unserer Webseite oder noch einfacher in der DLF-Audiothek. Hier bei mir im Studio sind immer noch Katharina Hacker und Buff Bjerg und wir sprechen über Schullektüren hier im Deutschlandfunk Kultur. Es war ja in den letzten Jahren immer mal wieder Diskussion, soll man ein Abitur machen können, ohne Goethes Faust gelesen zu haben? Oder zuletzt Wolfgang Köppens Tauben im Gras, passt das in einen rassismuskritischen Unterricht? Nur zwei Beispiele dafür, wie Schullektüren natürlich auch in den öffentlichen Fokus geraten. Denn was in der Schule als Kanon gelesen wird, ist auch ein politisches Zeichen. Frau Hacker, für was für eine Mischung plädieren Sie denn aus Klassikern und Gegenwartsliteratur?
Ach, ich glaube, ich würde spontan sagen, abwechselnd. Wenn man nicht selber in der Schule ist, hat man ja nicht so recht das Gespür dafür, dass man halt vielleicht einen Klassensatz von diesen Büchern kaufen muss und so weiter, was das an Infrastruktur alles bedeutet, ne? Solange tatsächlich mit Büchern gearbeitet wird. Ich glaube, ich würde es abwechseln und wahrscheinlich. Also zum Beispiel wäre ich dafür, ich bin tatsächlich ein Fan von dem Schlussteil von Faust 2. Das ist für mich ein ganz wichtiger Text, in den ich regelmäßig reingucke, der auch in meinem nächsten Roman eine Rolle spielt. Aber ich würde Torquato Tasso lesen lassen, weil ich das so ein unfassbar leidenschaftliches und großartiges Stück finde. Und wenn ich jetzt was aussuchen dürfte, noch ein Buch, was vor ein paar Tagen erst erschienen ist, von Dana Vohwinkel, Gewässer im Ziplock, weil ich beim Lesen gemerkt habe, dass das wirklich ein Buch für junge Leser ist, junge Leserin, damit etwas, was ich so gar nicht schreiben kann und komplex genug ist. Und ich glaube, das ist etwas, wofür ich sehr leidenschaftlich immer kämpfen würde, dass die Sachen komplex genug sind und dass die Menschen merken, das beruhigt, wenn man mit komplexen Sachen zu tun hat, weil das Leben auch so komplex ist.
Buff Bjerg, was würden Sie auf die Lektüreliste setzen?
Schwer. Ich würde vieles runternehmen.
Werte haben wir schon gehört.
Da bin ich gerade eines Besseren belehrt worden. Werte darf bleiben. Aber so viele, so manche Sachen, also zum Beispiel den zweiten Teil des Faust, wenn der heute überhaupt noch an der Schule irgendwo unterrichtet wird. Ich glaube, viele Sachen aus dem Kanon und womöglich zählt sogar Köppen dazu, sind einfach eine unnötige Quälerei. Und manches ist aus Bildungsgründen unverzichtbar. Das heißt, man muss wissen, um was es geht, was ist das Thema, was sind die Protagonistinnen. Und dafür kann man auch, keine Ahnung, Inhaltsangabe sich oder eine Zusammenfassung sich durchlesen. So wie wir sogar im Deutschleistungskurs Tod in Venedig nicht lesen mussten, sondern den ehrlich gesagt auch nicht so viel interessanteren Film gucken durften. Ich glaube, dass es da ähnlich ist wie mit der Religion und der Bibel. Es ist viele sind nicht mehr religiös und gehen auch nicht mehr in Religionsunterricht in der Schule, aber trotzdem gehört es zur Bildung, einfach zu wissen, was in der Bibel steht, wenigstens so ungefähr. Und so verhält sich es mit dem Bildungskanon auch. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, jetzt in aktuelleren Sachen. Ich weiß gar nicht, ob es nicht vielleicht sogar schon Schullektüre ist. Miroloy von Karin Köhler würde sich, glaube ich, für eine bestimmte Altersgruppe extrem gut eignen als Schullektüre. Und für mich eines der besten Bücher der letzten Jahre, Matthias Navrat, Unternehmer, ein ganz schmales Bändchen, schon allein deshalb, aber natürlich auch vom Inhalt als Schullektüre extrem gut geeignet.
Also noch ein paar Tipps. Ihre beiden Bücher, die stehen schon drauf. Die Habenichtse von Katharina Hacker und Auerhaus von Buff-Bjerg kann man natürlich nicht nur an der Schule lesen. Eine Taschenbuchausgabe von den Habenichtsen gibt es im Fischer Verlag und von Auerhaus das Taschenbuch gibt es im Aufbau Verlag. Katharina Hacker und Buff-Bjerg, vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Dankeschön.
Danke auch.
Vielen Dank, Frau Zeh.
Und vergessen Sie Ihre Brotdose nicht. Ich schaue auch nicht ganz genau hin, falls Sie doch noch was...
Ich werde jetzt in der S-Bahn aufessen.
Sehr gut. Falls Sie doch noch das eine oder andere entsorgen wollen, sage ich schon. Aber ich hab schon gemerkt, es ist auf... sehr gut, Wohlwollen gestoßen. Das war der erste Teil von unserem Schwerpunkt zum Thema Schullektüren hier in der Lesart. Morgen machen wir weiter, dann schauen wir auf Schullektüren in verschiedenen Ländern gemeinsam mit einer Runde aus Korrespondentinnen und Korrespondenten, die dann berichten werden. Schreiben Sie uns auch gern weiter auf Instagram, welche Schullektüren Ihre Lesesozialisation geprägt haben. @deutschlandfunkkultur, alles in einem Wort, ist unser Instagram-Handle.